ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und Bernd Segelkoh ist zu Gast. Der Mann hat vor fast 30 Jahren das Kinder- und Jugendhilfswerk Die Arche gegründet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihnen wäre es ja am liebsten, wenn Sie die Arche schließen könnten, doch davon entfernen Sie sich irgendwie gefühlt immer weiter. Wie schlägt das auf Ihre Laune?
Na, ich entferne mich nicht davon, aber ich muss mich leider entfernen. Es schlägt auf meine Laune. In dem Fall werde ich immer trauriger, wütender, so ein Mix aus, naja, Verdruss gegen die Politik. Auf der anderen Seite immer mehr Kinder, die uns brauchen.
Eine US-Untersuchung aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass es uns in Deutschland schon sehr gut geht. Hinter der Schweiz in Sachen Lebensstandard liegt Deutschland weltweit auf Rang 2. Bernd Segelkoh ist zu Gast in SWR1 Leute, der Gründer des Kinderhilfswerks Arche. Ihre tägliche Arbeit zeichnet aber ein komplett anderes Bild, nämlich welches?
Na, wir sind schon ein reiches Wohlstandsland, das Land der Dichter und Denker, aber wir haben abgehängte Kinder. Wir schließen bei PISA ganz schlecht ab und wir haben über 4 Millionen Kinder in finanzieller Armut und das in einem Land, was von Wohlstand nur so glänzt, das ist traurig.
Über 30 Mal gibt es die Arche, auch in Stuttgart seit dem vergangenen Jahr. In Reutlingen sind Sie auch vertreten.
Nee, Reutlingen nicht, nur in Stuttgart, im Moment in Baden-Württemberg.
Okay, gut. Mit den Angaben, wie viele Kinder und Jugendliche regelmäßig betreut werden, kommt man gar nicht mehr so mit. Geben Sie uns mal ein paar Zahlen an die Hand, bitte.
Also wir haben im Moment in 32 Einrichtungen in Deutschland 6.000 bis 7.000 Tagesbesucher, haben aber Kontakt zu ungefähr 10.000 Kindern plus deren Familien. Also wir wachsen aber auch immer noch, weil die Probleme immer größer werden und wir leider in jeder Krise auch mittendrin sind, ob das Corona ist, ob das Teuerung ist, ob das Ukraine-Krieg ist, ob das Antisemitismus ist. Wir sind mitten in diesen Themen drin und dadurch haben wir auch immer neue Kinder, weil es immer mehr Probleme in einem reichen Land gibt.
Und Sie können das längst nicht mehr alleine stemmen. Wie viele Menschen helfen Ihnen?
Also so zum Vergleich, ich habe vor 29 Jahren mit 20 Kindern in meinem Wohnzimmer angefangen. Jetzt haben wir ungefähr 10.000 Kinder, jetzt haben wir 360 Angestellte und 300 Ehrenamtliche.
Und die Angestellten und Ehrenamtlichen haben was zu tun, außer Bürokratie wahrscheinlich?
Nein, wir versuchen natürlich erstmal Beziehungspartner für die Kinder zu sein, weil der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist nicht Programm, was in vielen sozialen Einrichtungen leider ja auch an vorderster Front steht, sondern wir versuchen mit Menschen zu investieren und versuchen jeden Tag für die Kinder da zu sein als ihre Ansprechpartner. Es gibt bei uns ein kostenloses Mittagessen, schulische Hilfen, alles was die Potenziale von Kindern fördert, die Kinder wieder Kind sein lässt, Sport, Musik, und viel Beratung und viele Hausbesuche bei den Eltern, weil die Eltern ja häufig der Schlüssel für die Probleme sind. Und da versuchen wir auch Eltern wieder stark zu machen.
Sie sind aber nicht nur in Deutschland aktiv.
Wir sind mittlerweile auch in der Schweiz und in Polen aktiv und sind gerade dabei, in Tansania auch eine weitere Einrichtung zu öffnen, um auch nochmal zu sagen, wir wollen in den Ländern helfen, damit die Menschen nicht zu uns kommen müssen. Denn wenn wir dort die Infrastruktur aufbauen, brauchen wir weniger Geld und können mehr leisten.
Unterscheidet sich Kinderarmut in anderen Ländern?
Also ich war gerade in Afrika und bin natürlich sehr entsetzt über das, wo die Welt vor 300 Jahren stehen geblieben ist, sage ich mal vorsichtig. Auf der anderen Seite haben die afrikanischen Kinder alle das gleiche Problem, jedenfalls da, wo ich war. Die leben alle im Busch, sind alle arm. Die haben keinen Fernseher, der ihnen eine Welt suggerieren könnte, die sie haben könnte. Das ist in Deutschland natürlich anders. Da ist das Thema Hunger viel verbreiteter, natürlich auch Bildungsarmut. Da sind die Nöte anders. Aber in Deutschland und in Europa sind die Nöte auch da herausfordernder, anders. Und wir haben eben das große Problem der Kinderarmut, ist eben diese fürchterliche Chancenungleichheit in Deutschland. Es gehen arme und reiche Kinder in die Schule und die reichen Kinder wissen eigentlich gar nicht, wer arm ist, weil die Kinder ihre Armut kaschieren mit Markenklamotten und mit Handy, aber sich keine Spielsachen mehr zum Geburtstag wünschen und damit auch keine Kinder mehr sind.
Jetzt sitzen Sie heute hier, worüber ich mich sehr freue. Sie haben ein Buch geschrieben, Das Verbrechen an unseren Kindern. Also man könnte meinen, Ihr Tag muss definitiv mehr als 24 Stunden haben. Wie oft sind Sie tatsächlich noch ganz nah an den Kindern?
Also ich versuche mindestens ein, zweimal in der Woche direkt am Kind zu sein, weil es mir wichtig ist, den Bezug zu haben. Ich bin ja eigentlich auch für viele Kinder der Papa. Nach 29 Jahren mittlerweile auch für 2 Meter große 30-jährige Männer, die mir um den Hals fallen, die dann ihre Kinder wieder in die Arche bringen. Also ist es mir schon wichtig, authentisch zu sein und immer noch den Bezug zu haben zur Basis, um zu sehen, was sind die Probleme, die sich ja natürlich auch immer verändern. Aber ich bin nicht mehr so wie früher 24/7 am Kind, so war es tatsächlich in der Anfangszeit. Es gibt eben viele Vorträge, viele Presseauftritte, dann habe ich natürlich eben viele Mitarbeiter, viele administrative Dinge, aber der Fokus beim Kind muss bleiben, sonst bin ich nicht mehr Bernd Segelkoh.
Im kommenden Jahr wird es die Arche 30 Jahre lang geben. Der Gründer des Hilfswerks Bernd Segelkoh ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Eigentlich ja kein schönes Jubiläum, oder?
Naja, schön für die Kinder, die es geschafft haben, die wir rausgeholt haben aus der Armutskrise, sag ich mal, die heute vielleicht unter Umständen bei uns in der Arche arbeiten oder die gesellschaftsfähig geworden sind. Für die ist natürlich eine Erfolgsgeschichte. Für uns, der Erfolg der Arche ist der Misserfolg der Gesellschaft, sage ich immer. Es müsste uns nicht geben, weil das, was wir tun, ist eine staatliche Pflichtaufgabe. Der Staat versagt aber an vielen Ecken und wir versuchen es eben zu zeigen, wie man es anders machen kann.
Aber diese Geschichte, die Sie gerade nur so in einem Halbsatz angerissen haben, die gibt es tatsächlich, dass Kinder oder Menschen, die früher als Kind zur Arche gekommen sind, mittlerweile als Erzieher ihnen zur Seite stehen.
Also wir haben Kinder oder jetzt mittlerweile Erwachsene, die kommen 20 Jahre in die Arche kommen und jetzt als Erzieher arbeiten. Aber eine Mitarbeiterin ist mir besonders nahe. Die kam als 15-Jährige zu uns, fehlte vorne ein Schneidezahn. Sie musste sich um ihre Geschwister kümmern. Zu Hause ist nicht so gelaufen. Ihr 3-jähriger Bruder fuhr alleine mit der Straßenbahn in die Arche. Und wir haben ihr einen Schneidezahn bezahlt, damit sie sich überhaupt mal bewerben kann. Dann haben wir sie zum Abitur sozusagen getrieben, weil man in Berlin, um Erzieherin zu werden, das Abitur brauchte damals. Sie hat es geschafft, dann ist sie Erzieherin geworden, heute arbeitet sie in der Arche und kann den Kindern, die ähnlich aufgewachsen sind wie sie, natürlich aus einer ganz anderen Perspektive etwas vermitteln. Und das ist eine schöne Erfolgsgeschichte.
Sie haben eben schon erzählt, Sie haben im Wohnzimmer angefangen mit 20 Kindern, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Was war damals ausschlaggebend für Sie zu sagen, ich glaube, ich muss ein Kinderhilfswerk gründen?
Na, ausschlaggebend ist meine eigene Kindheit. Ich bin selber in Armut groß geworden. Meine Mutter ging, da war ich 6. Zurück blieb mein Vater, der keine Kinder eigentlich wollte, der gar kein Interesse an Familie hatte, schwer überschuldet war, den ganzen Tag nur gearbeitet hat. Den haben wir kaum gesehen. Meine Großmutter war krebskrank. Und bei uns war emotionale und finanzielle Armut ein großer Faktor. Und ich bin mit 15 Jahren zur Halsarmee gekommen aus St. Pauli, wo ich aufgewachsen bin, wollte immer Musiker werden und habe dann da Musikunterricht bekommen. Und dann hat ein Jugendpastor mir eine Frage gestellt, die mein Leben verändert hat. Er hat gesagt, weißt du, dass es jemand gibt, der dich liebt? Und ich wusste es nicht. Er sprach von Gott, von dem hatte ich gar keine Ahnung. Aber ich wusste, das ist der Schlüssel für mein Problem. Und das war im Prinzip die Geburtsstunde der Arche. Denn damals habe ich mich entschieden, Christ zu werden und etwas für Kinder zu tun. Und viele Jahre später, nach meiner theologischen Ausbildung, bin ich dann nach Berlin gekommen, habe den Bezirk Hellersdorf-Marzahn gesehen, der kinderreichste Bezirk von Europa, und die vielen perspektivlosen Kinder. Und dann fing ich an, auf die Spielplätze zu gehen, um mich um die Kinder zu kümmern. Und wildfremde Kinder haben mich in den Arm genommen, die ich gar nicht kannte, und haben gesagt, du bist Bernd, möchtest du mein Papa werden? Das hat mich völlig umgehauen und im Prinzip ist das bis heute geblieben, dass Kinder viel mehr in emotionaler Armut leben und Ansprechpartner brauchen, die leider auch häufig dann Pädophilen auf den Leim gehen, sag ich mal, die auch manchmal freiwillig mitgehen, weil sie gar nicht wissen, was passiert, um ein bisschen Liebe zu bekommen. Und bei uns bekommen sie eben nicht nur Liebe, sondern auch Sicherheit.
Welche Vorstellung hatten Sie damals, wie lange es wohl dauern könnte, das Problem Kinderarmut in den Griff zu bekommen?
Ich bekomme jetzt vielleicht viel Schläge, aber ich bin kein Wahlberliner. Berlin war für mich ein unglaublich fürchterlicher Ort und ich bin da hingegangen, habe gedacht, naja, 10 Jahre vielleicht. Und ich dachte, in meinem beschaulichen Hellersdorf mit den 20 Kindern in meinem Wohnzimmer werden vielleicht 30, 40 draus. Mittlerweile ist es ein Lebenswerk mit 10.000 Kindern deutschlandweit und wir haben jetzt gerade in Bremerhaven eine neue Einrichtung eröffnet mit 250 Kindern schon am ersten Tag. Das ist ja schon erschreckend und es wird weitergehen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht, weil die Arbeit wächst einem dann irgendwann auch über den Kopf, aber jedes Kind ist es wert und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich da bin, wo ich bin.
Sie haben eben schon gesagt, Sie sind Theologe, evangelischer Pastor und die Arche ist ein christliches Hilfswerk. Welche Bedeutung hat das Christliche in Ihrer täglichen Arbeit? Weil Sie ja sagen, Sie machen keine Missionsarbeit.
Ja, also für mich ist das Wichtigste, dass alle meine Mitarbeiter den Menschen aus dem Augenwinkel Gottes sehen. Also tolerant, liebenswert, jeder Mensch ist einzigartig, wertvoll. Und das versuchen wir den Kindern auch zu vermitteln, ohne ihnen zu sagen, du musst an Gott glauben. Weil wenn wir ihnen das sagen, dann sagen sie, gar nichts muss ich. Aber wenn ich Ihnen sage, es gibt jemanden, der an dich glaubt, ist es die gleiche Wahrheit, aber aus Ihrer Perspektive. Und Sie kennen niemanden, der an Sie glaubt, häufig, weil Ihre Eltern haben sich selbst aufgegeben. Sie gehen in Brennpunktschulen, wo die Lehrer leider schon sehr überlastet sind und Sie hören das sehr selten. Und ich habe leider auch dann die Erfahrung gemacht, wenn ich den Kindern sage, du bist einzigartig und wertvoll, dann gehen sie nach Hause, erzählen es ihren Eltern und kommen dann am nächsten Tag wieder in die Arche und sagen, du bist ein Lügner. Ich sage, warum? Ja, Mama hat gesagt, sie hätte mich lieber abgetrieben. Weil die Eltern sind dann häufig auch perspektivlos geworden, weil sie in unserer Gesellschaft wenig Chancen bekommen haben und haben sich aufgegeben und damit auch ihre Kinder. Und das macht die Arbeit dann wieder schwer, aber auf der anderen Seite hoffnungsvoll, weil wir die Kinder dann auch ein Stück mehr begleiten können und auch in die Familie wirken können, um aus schwachen Eltern starke Eltern zu machen.
Dreckiges Trinkwasser, fast nichts zu essen, auch schlechte medizinische Versorgung, das sind Dinge, die uns vielleicht beim Stichwort Kinderarmut gleich so einfallen und vielleicht auch die Vorstellung von Bildern, dass das eher im afrikanischen Raum ist, um alle Klischees zu bedienen. Bernd Sigelko, der Gründer des Kinderhilfswerks Die Arche, ist weiter zu Gast in S-Werns Leute. Ihr Thema ist Kinderarmut hier bei uns. Wie definieren Sie den Begriff für Deutschland?
Die Bundesregierung definiert ihn so, dass 60% das Durchschnittseinkommen bedeutet arm sein, wenn man davon leben muss. Und Kinderarmut ist ja nicht getrennt von Elternarmut, hat ja immer was damit zu tun. Das große Problem der Kinderarmut, denke ich, ist die Chancenungleichheit, die unsere Kinder haben. Bildung ist abhängig vom Einkommen der Eltern. Und der eine oder andere Zuhörer wird jetzt sagen, wie, Bildung kostet doch kein Geld. Das ist natürlich Unsinn, wenn man weiß, dass außerschulische Nachhilfe kostet immer Geld. Und wenn ein Kind schlecht in Mathematik ist und es hat Anspruch auf Hartz IV oder Bürgergeld, dann würde es BUT bekommen, dieses Bildungs- und Teilhabepaket. Das sind 150 Euro im Jahr und außerschulische Nachhilfe sind 10 Euro pro Stunde. Und das heißt, das Kind könnte 15 Stunden Unterricht nehmen. Das würde dem Kind gar nicht weiterhelfen. Und dann 5% aller Menschen, die von Transferleistungen leben, schicken ihre Kinder überhaupt aufs Gymnasium. Und Akademiker, die genug Geld haben, bezahlen manchmal eben die Nachhilfe, damit die Kinder es überhaupt schaffen. Das heißt, Bildung ist schon sehr abhängig vom Einkommen der Eltern und vom Förderverein der Schule. Und wir sind als Arche nur in Brennpunkten und da gibt es gar keine Fördervereine an den Schulen. Und die Lehrer haben eben dort eine große Herausforderung. Die gehen mit einem hohen Engagement in die Schulen und merken, dass sie auch häufig alleingelassen werden. Denen fehlen die Erzieher an ihren Seiten, den Psychologen und so weiter, weil die Probleme sehr herausfordernd sind. Und Kinderarmut bedeutet natürlich auch, dass Kinder sich ungerecht fühlen, weil wir haben in Deutschland, wenn wir PISA anschauen, liegen wir immer sehr weit hinten. Es ist jetzt ermittelt worden, dass 25% der Viertklässler nicht richtig lesen können und das im Land der Dichter und Denker. Und das hat ganz viel auch mit finanziellen Ressourcen zu tun und da müssen wir nachbessern. Aber Armut bedeutet natürlich nicht in erster Linie, dass man unglücklich ist, weil ein Junge hat in der Arche mal einem Reporter gesagt, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und er hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Er ist glücklich, aber auf der anderen Seite fehlt eben an vielen Ecken und Kanten. Und jetzt durch die hohe Teuerung, gerade im Lebensmittelbereich, haben viele Familien eben das Nachsehen.
Sie sagen hohe Teuerungsrate, sonst heißt es immer, wenn es um andere Themen geht, dass Lebensmittel in Deutschland viel zu günstig sind. Das fällt Ihnen dann allerdings auf die Füße oder besser gesagt den Kindern bei Ihnen?
Ja, natürlich, weil gerade die gesunden Lebensmittel sind ja häufig unerschwinglich mit den finanziellen Ressourcen, die die Familien zur Verfügung haben. Sicherlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, die kaufen denn Chips und solche Sachen. Ja, manche Eltern kaufen Chips, damit ihre Kinder auch satt werden, weil sie sich das Gemüse gar nicht mehr leisten können. Und da sind die Preise zum Teil bis zu 300% gestiegen. Aber das Geld in der Tasche ist auch nicht mehr geworden. Gut, es gibt eine Bürgergelderhöhung, die vielleicht einen Teil der Inflation ausgleicht. Aber auf der anderen Seite wird ja alles teurer. Und die Möglichkeit der in finanzieller Armut lebenden Menschen wird eben viel schwieriger. Und ich sag mal so, wenn Sie und ich zu Hause sind und wir gehen nicht arbeiten, geben wir viel mehr Geld aus, als wenn wir arbeiten gehen. Aber diese Menschen sind ja häufig den ganzen Tag zu Hause. Womit beschäftigen sie sich also? Eine alleinerziehende Mutter, mit der wir natürlich am meisten zu tun haben, weil das ist die höchste Form der Kinderarmut, die wir in Deutschland haben, sucht im Prinzip ja auch Arbeit, bekommt sie aber nicht, weil der Arbeitgeber sagt, du hast Grundschulkinder, dann haben wir auch keinen Arbeitsplatz für dich, weil wenn die krank sind, bleibst du zu Hause, das wollen wir nicht. Dann verliert sie natürlich auch ein bisschen die Perspektive und Würde für sich. Und es fehlt in den Familien nicht unbedingt Geld, sondern vielmehr eben diese Perspektive und Würde. Und womit vermittle ich die? Durch existenzsichernde Arbeitsplätze, die es leider für diese Menschen gar nicht gibt. Und sie geben sich häufig auf und das geben sie an ihre Kinder weiter. Und dann haben wir das Problem, dass Deutschland im Vergleich zu Europa braucht es fast 4 Generationen, um aus der Armut rauszukommen. Deswegen der 30-jährige Mann, der sein Kind wieder in die Arche schickt, geht wahrscheinlich arbeiten, muss aber ergänzend noch Sozialhilfe beantragen, weil er es einfach vielleicht aus seinem Gebiet nicht geschafft hat, möchte aber jetzt sein Kind in der Arche unterbringen, weil es da gut aufgehoben ist, weil er sich den Sportverein für sein Kind nicht leisten kann oder den Musikunterricht, möchte aber das Beste für sein Kind. Und wenn man diesen Kreislauf nicht anders durchbrechen kann, durch Bildung, die eigentlich der Schlüssel aus der Armut heraus ist, dann wird dieses System immer marode bleiben.
Finanzielle Armut, Sie haben eben schon angedeutet, emotionale Armut, also Vertrauen, Liebe schenken, das kann man ja nicht auf Kommando machen.
Nee, das stimmt. Das versuchen wir natürlich auch über Menschen, die dauerhaft im System bleiben. Was unser Staat in der Vergangenheit verkehrt gemacht hat, er hat immer Projekte gefördert für 1 oder 2 Jahre und dann waren in den sozialen Einrichtungen Sozialarbeiter für 1 oder 2 Jahre, dann waren sie wieder weg. Und die gleichen Kinder, denen fehlten dann die Ansprechpartner. Und wir merken das bei uns, wenn neue Mitarbeiter in die Arche kommen, dann bekommen die immer eine Frage gestellt, nämlich wie lange bleibst du? Das ist schön, aber auf der anderen Seite merken die Kinder auch ihre Wertigkeit. In der Grundschule wird häufig der Lehrer in der Hälfte der Grundschulzeit ausgewechselt. Familien sind auch nicht mehr Konstante. Das heißt, unsere Kinder brauchen Ansprechpartner. Nur wo finden sie die? Und das vermittelt eben ganz viel an der Wertigkeit fürs Kind.
Ich habe kein Helfersyndrom, sagt Arche-Gründer Bernd Segelko, der weiter zu Gast ist in S-Ferns Leute. Sie sagen, sie tun nur das, was ihnen vor die Füße fällt. Und das scheint ja eine Menge zu sein seit 30 Jahren. Kindern und Jugendlichen zu helfen, haben eben auch schon angerissen. Da steckt ja auch ganz viel von ihrer eigenen Kindheit mit drin. Damals, als Sie jung waren, da gab es das Angebot einer Arche noch nicht. Wo sind Sie hingegangen?
Ich war die meiste Zeit meines Lebens habe ich auf der Straße verbracht. Ich bin im Prinzip auf der Straße sozialisiert. Ich habe natürlich viel zu tun gehabt zu Hause. Ich musste mit 6 Jahren schon den Haushalt machen, weil meine Großmutter eben krank war. Aber immer wenn ich Zeit hatte, bin ich rausgegangen, habe mich draußen aufgehalten, bin durch die Straßen gestrobert und habe eben das gemacht, was so Straßenkinder machen. Unsinn, Blödsinn, Gewalt, alles Mögliche, was man so erleben kann. Das, was ich bei vielen unserer Kinder auch sehe. Kein Straßenkind, früher hat man sie vielleicht Schlüsselkinder genannt. Aber eben auch in herausgeforderten Situationen.
Es kommen ja dann auch nicht längst alle zu Ihnen wahrscheinlich. Und Sie haben, tippe ich mal, ein geschultes Auge dafür, wer von der Arche angesprochen werden könnte und wer nicht. Wie gehen Sie auf die Kinder und Jugendlichen zu?
Auf der einen Seite bin ich froh, dass nicht jedes Kind in die Arche kommt, weil so viel Platz haben wir gar nicht. Wir haben jetzt schon das Problem, dass die meisten Einrichtungen viel zu klein sind und wir viel zu wenig Ehrenamtliche haben. Wir haben natürlich Eltern, die sagen, unsere Kinder gehen nicht in die Arche, weil wir sind nicht so arm. Das sind meistens die, die wirklich arm sind und sich auch schützen. Die kommen dann leider 3 Jahre zu spät, weil man dann eben sehr große Herausforderungen hat, ihnen dann tatsächlich zu helfen. Aber die meisten Kinder, die zu uns kommen, werden von ihren Freunden mitgebracht und die stellen dann die Mitarbeiter als ihre Freunde vor, nicht als Sozialarbeiter und Erzieher, sondern eben als ihre Freunde, ihren Papa, ihre Mama, ihre Tante, ihren Onkel, ihren Bruder, so hat man das Gefühl. Und dadurch erreichen wir unglaublich viele. Die Schwellenängste sind da, gar keine Frage, weil man möchte nicht in eine armen Einrichtung gehen. Deswegen betonen wir auch sehr, wir haben auch ein gutes Programm. Das haben wir auch und deswegen kommen natürlich auch vornehmlich die Kinder erstmal wegen dem Programm vielleicht. Aber auf der anderen Seite stellt sich dann sehr schnell durch die Gespräche heraus, wo es wirklich mangelt.
Während eben die Musik lief, hatten Sie mal so angerissen, dass die Arche halt sich mittlerweile dann über die Jahrzehnte auch weiterentwickelt hat, von der Idee her, dass Sie Obdachlose auf der Straße versorgen, dass Sie auch mit Hunden in die Schule gehen. Ihnen liegen Hunde sehr am Herzen. Was macht die Arche eigentlich alles nicht und was macht sie?
Also ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Wir machen fast alles, weil sie sagt eben, ich habe gesagt, ich tue das, was mir vor die Füße fällt. Ja. Wir sind Krisenbewältiger. Wir waren während dem Lockdown, während Corona die einzige Hilfsorganisation, die an den Türen der Eltern war. Selbst die Jugendämter waren nicht da. Wir haben dort geklingelt, haben Lebensmittel gebracht, die Menschen moralisch unterstützt. Wir sind bei jeder Krise, ob es der Ukraine-Krieg ist. Wir waren das größte Versorgungszentrum in Berlin, das die Menschen versorgt hat mit Lebensmittel, Spielzeug und so weiter. Jetzt kam diese neue Studie raus, dass 25% aller Viertklässler nicht richtig lesen können. Und wir arbeiten schon viele Jahre mit Hunden in der Einrichtung, haben jetzt Lesehunde eingesetzt für Kinder, damit sie dem Hund etwas vorlesen, nicht, dass der Hund lesen lernt.
So weit ist es noch nicht.
Und der Hund wertet ja nicht. Und dadurch merken wir, wie schnell Kinder lesen und motiviert sind zu lesen, weil der Hund da liegt, ihn zuhört, anschließend kriegt er ein Leckerchen, der wertet nicht und sie werden immer flüssiger, dann sitzt jemand dabei, der ihnen dann auch hilft, der sie aber nicht korrigiert, das ist ja ganz wichtig. Und der Wunsch danach, einem Hund etwas vorzulesen, ist größer als die Menge der Hunde, die wir in unseren Einrichtungen haben. Dann setzen wir Hunde ein in belastete Familien, bilden die in der Familie aus, um Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Da kommen sogar schon psychologische Dienste auf uns zu und fragen uns, ob wir solche Hunde in Familien einsetzen können. Wir versuchen viel möglich zu machen, weil uns eben Probleme auffallen und wir versuchen immer schnell und unkompliziert zu helfen. Und manchmal sind die Maßnahmen einfach, die man machen kann. Man kommt häufig nicht drauf, aber da wir jeden Tag mit dem Problem zu tun haben, wir machen Hausbesuche, wir gehen zu den Eltern unangekündigt und klingeln und kommen in Situationen, in die kein Jugendamt kommen würde. Wir entdecken leere Kühlschränke, da kommt vielleicht gerade ein Brief vom Amt, wo Hilfe gebraucht wird. Und manchmal kommen tatsächlich sogar Jugendämter auf uns zu, um uns um Hilfe zu bitten. Und das macht uns schon sehr traurig auch.
Sie haben eben Erfolgsgeschichten sozusagen genannt von Kindern, die jetzt groß sind und als Erzieherin der Arche helfen. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch die tragischen Fälle. Sie haben ja auch wahrscheinlich schon Kinder verloren, die halt nicht mehr angesprochen wurden von der Arche. Wie gehen Sie damit um?
Ich hatte ein Mädchen, die kam als 15-Jährige ins Heim, kam viele Jahre in die Arche, weil ihre Mutter Alkoholikerin war und sie eigentlich nicht mehr in die Schule gegangen ist und ist dann ins Heim gekommen und stand dann irgendwann bei mir vor der Tür. Das Heim war 50 Kilometer entfernt während der Schulzeit. Ich sagte, was machst du hier? Ich habe gesagt, ich will jetzt der Arche helfen, ich habe keinen Bock mehr auf das Heim, da ist keine Betreuung. Und ich habe sie dann zurückgeschickt mit Engelszungen, habe gesagt, nee, du musst ins Heim gehen und such die Polizei, es gibt Ärger. Und am nächsten Tag war sie tot. Hatte im Zimmer mit ihrem Freund Feuerzeuggas geschnüffelt und ihr ist das Herz dabei stehen geblieben. Und es hat sich herausgestellt, in dem Heim war wirklich, die Polizei dann später ermittelt, zu wenig Betreuung, die Mitarbeiter haben sich nicht gekümmert. Und ich hatte dieses Mädchen zurückgeschickt und habe ihr nicht richtig zugehört. Sie sagte nämlich, im Heim ist keine Betreuung. Und in den letzten 29 Jahren habe ich 6 Kinder beerdigt. Das sind die Schläge, die Schicksalsschläge, wo man manchmal aufgeben möchte. Auf der anderen Seite haben wir eben die Kinder, die abends nach Hause gehen und uns anlächeln und sagen, tschüss, bis morgen, du bist mein größtes Glück. Oder die Eltern, die sagen, ihr seid die Einzigen, die für uns da sind, die uns nicht verurteilen, bei denen wir uns nicht nackt ausziehen müssen, um unsere Bedürftigkeit vorzulegen, sondern hier werden wir als Menschen behandelt. Das gibt uns Motivation, weiterzumachen. Aber wir erleben eben auch Kinder, die es nicht schaffen, die im Gefängnis landen, weil sie eben auch nach der Arche nach Hause gehen und eben dort etwas anderes erleben, als sie jeden Tag durch Wertschätzung sehen in der Arche.
4 Millionen Kinder leben in Deutschland in finanzieller Armut, Tendenz steigend. Und dass es immer mehr werden, das wirft SWR1 Leute-Gast Bernd Segelkohr unter anderem der Politik vor, sie sei schuld. Was fehlt ihnen?
Den Kindern fehlt auf jeden Fall Rechte im Grundgesetz verankert. Es fehlt ihnen die Möglichkeit, aus ihrer Bildung und aus ihrem Leben etwas zu machen. Es fehlen ihnen die gleichen Chancen wie anderen Kindern, die vielleicht die nötigen finanziellen Ressourcen haben. Es fehlen ihnen die Rahmenbedingungen überhaupt. Und die muss Politik schaffen. Und wir als Gesellschaft müssen besser hingucken. Denn wir sind auch bei der Kinderfreundlichkeit in Europa an einer ziemlich weit letzten Stelle. Auch da können wir etwas ändern. Aber solange Kinder auch in einem Land wie Deutschland ein unkalkulierbares Armutsrisiko sind, muss sich auch dort etwas ändern. Denn der Reichtum eines Landes sollte am Kinderreichtum gemessen werden. Und das ist unsere einzige Ressource, die wir haben. Wir haben keine Bodenschätze, aber wir haben Kinder. Also müssten wir eigentlich alles für diese Kinder tun.
Das Verbrechen an unseren Kindern heißt Ihr aktuelles Buch. Sie haben Ihren Ton ein bisschen verschärft über die Jahre.
Na, ich habe meinen Ton in 29 Jahren verschärft, weil ich einfach merke, Gesetzgebungen, die passieren, sind entweder nur Lücken füllen oder sie sind völlig an den Menschen vorbei, weil Politiker über Kinder entscheiden, von denen sie gar keine Ahnung haben. Das macht sich alleine daran fest, eine Familienministerin weiß nicht, wie hoch eine Kindergrundsicherung sein muss. Ob 2 Milliarden oder 12 Milliarden, ist ja schon ein kleiner Unterschied. Ja. Denn einigt man sich auf einen faulen Kompromiss von 2,5 Milliarden, dann kommt der Witz, können wir alle drüber lachen, gehen 400 Millionen von in die Entbürokratisierung, das ist ja schon der Witz an sich, dann bleiben 2,1 Milliarden und dann sagt unsere Familienministerin etwas, was noch nie jemand vorher gesagt hat. Davon können 5,6 Millionen Familien profitieren von dieser Kindergrundsicherung. Dann habe ich mich an meinen Taschenrechner gesetzt und habe mal ausgerechnet, was das dann pro Monat pro Familie ausmacht. Nämlich 30 Euro, ob die Familie 5 Kinder hat oder 2. Und da frage ich mich, wer schaut da richtig hin und um was geht es hier eigentlich?
Werden Sie denn da, also bevor wir gleich noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie der Austausch mit der Politik ist, aber werden Sie da irgendwie gehört, wenn Sie den Finger heben? Oder gibt es Reaktionen auf Ihr Buch aus der Politik?
Also aus der Politik hat sich noch niemand bei mir gemeldet, hat gesagt, du spinnst wohl mit dem, was du da an Anklagen machst, weil das Buch ist ja nicht eine Anklage, sondern sind viele Lösungsvorschläge und auch Lösungsvorschläge, die wir in der Arche erarbeitet haben, denn wir sprechen selber von einer Kindergrundsicherung schon seit vielen Jahren, bevor die Bundesregierung überhaupt auf die Idee gekommen ist. Der Ansatz ist gut, aber das, was daraus gemacht wird, ist eigentlich ein Witz und die Politik reagiert aus dem Grund schon nicht, weil was sollen sie denn dazu sagen, wenn die Ansätze die richtigen sind, sie aber vielleicht die falschen Ansätze haben.
Welche Kindergrundsicherung würden Sie sich vorstellen?
Also erstmal möchte ich, dass das Geld beim Kind ankommt. Das bedeutet nicht, dass die Eltern das Geld falsch ausgeben. Das wird immer schnell gehört, wenn man sowas sagt. Eltern versuchen natürlich das Beste für ihre Kinder. Wir haben Eltern in unserer Einrichtung, die verzichten auf eine Mahlzeit, damit ihre Kinder auch richtig satt werden. Aber wir haben eben auch die Probleme, dass viele Elternhäuser überschuldet sind, die auch mit Geld auch ihre Schulden versuchen zu bezahlen, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Geht der Kühlschrank kaputt, muss der repariert werden. Warum nimmt man nicht endlich mal das Geld und verändert mal endlich unser Bildungssystem? Ein Kind, das in Berlin sein Abitur macht und nach Bayern geht, wird ausgelacht. Wir haben gar kein gleiches Schulsystem, weil wir diesen Föderalismus haben, wo jedes Bundesland versucht, es irgendwie selber zu machen. In Berlin geben wir mehr Geld für Bildung aus als in jedem anderen Bundesland und bei PISA liegen wir an vorletzter Stelle. Also wir schaffen es einfach nicht, aber wir müssen trotzdem etwas verändern. Wir haben marode Schulen, wir haben Lehrer, die häufig alleine sind. Das muss man verändern und Ein gutes Beispiel ist die Rüthli-Schule in Berlin. Die ging ja nun durch die Medien in ganz Deutschland. Jeder weiß, was da vorgefallen ist mit bewaffneten Lehrern und Kindern. Und dann hat der Staat Geld in die Hand genommen und hat diese Schule verändert. Und jetzt ist es eine Vorzeigeschule. Von überall kommen Leute und schauen sich diese Schule an. Was ist da passiert? Mit Geld ist manches machbar. Und wenn man anfangen würde zu sagen, wir behandeln mal alle Kinder gleich. Alles, was wir in diesem Buch gefordert haben, ist das eine. Aber wir machen nicht Gesetze für arme Kinder oder Hilfsangebote für arme Kinder, sondern wir behandeln in unserem Land alle Kinder gleich. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Warum kostet Bildung Geld? Machen wir doch alles, was mit Schule zu tun hat, kostenlos. Dann werden wir in 10 Jahren Kinder haben, die aus der Schule kommen, die dem System etwas zurückgeben, die nicht Strafvollzug haben oder Drogenentzug, der bezahlt werden muss, oder wieder in die Sozialhilfe rutschen, sondern wir alimentieren nicht mehr, sondern wir subventionieren. Das heißt, eine Mutter, die aufgrund ihrer familiären Situation nur 30 Stunden in der Woche arbeiten gehen kann, muss noch Geld beantragen beim Jobcenter. Warum gibt nicht das Jobcenter gleich das Geld an den Arbeitgeber und die Frau bekommt oder der Mann bekommt sein Geld direkt von da, dann lohnt sich die Arbeit und schafft wieder Würde und die Kinder schauen zu ihren Eltern auf und sagen, wow, das will ich auch, ich gehe arbeiten.
Es gibt ja auch immer wieder Fotos mit Politikerinnen und Politikern in Einrichtungen der Arche. Wie viel Lust haben Sie da auf den nächsten Fototermin dieser Art?
Naja, ich freue mich immer, wenn die Politiker kommen und sich das Thema anhören. Und der eine oder andere hat ja schon mal mehr zugehört als der andere, aber passiert ist im Grunde ja nicht viel. Ich bin auch als Experte als Sachverständiger zum Deutschen Bundestag eingeladen worden. Jetzt bin ich als Experte zur Kinderschutzkommission eingeladen worden. Und die Leute machen natürlich Fotos und sie hören einen zu. Aber am Ende des Tages geht man wieder zu seiner Tagesordnung über. Denn Kinder haben in Deutschland keine Lobby, sie haben keine Wählerstimme. Und die Legislaturperiode ist 4 Jahre. Und das merkt man. Wir haben 2001 den ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung gelesen. Da habe ich mich gefreut. Ich habe endlich die Bestätigung bekommen, wir haben 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Denn da haben wir schon gegen Armut gekämpft. Und da habe ich gesagt, jetzt passiert was. Jetzt sind 23 Jahre später, die Geburten sind zurückgegangen und die Armutszahlen haben sich verdreifacht. Das ist erschreckend und ein Armutszeugnis für jede Partei und nicht nur für eine bestimmte.
Der Mann, der weiß, wie heftig die Kinderarmut Deutschland schon trifft, das hat der Arche-Gründer Bernd Siegelko hier in SWR1 Leute schon eindrücklich geschildert. Sie haben auch eben deutlich gemacht, Sie treffen die Menschen aus der Politik, Austausch so lala, würde ich mal zusammenfassen. Werden Sie nicht müde, mit dem Thema immer wieder sich blutige Nasen vielleicht auch zu holen?
Also ich finde, dass ich immer motivierter werde und die Arche immer aktueller und ich glaube, mittlerweile ist die Arche auch gar nicht mehr so aus dem Bild, aus unserem Land wegzudenken, weil wir waren die erste Organisation, die was gegen Kinderarmut getan haben, bevor es Kinderarmut gab. Wir haben das Thema salonfähig gemacht. Wir setzen uns in der Öffentlichkeit ein, nicht nur für die Archen in Deutschland, sondern für die Kinder, die keine Stimme haben. Und da kann man gar nicht müde werden, weil die Kinder sind ja nicht nur die Zukunft.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, Kinder haben keine Wählerstimme, Kinder haben eine schlechte Lobby in Deutschland. Da höre ich dann allerdings auch raus, dass ja Sie sozusagen als verlängerter Arm, als jemand, der sich für die Kinder einsetzt, auch nur bis zu einem gewissen Punkt kommen, oder?
Na, ich bin ja nicht der Einzige, der etwas tut. Deutschland lebt ja letztendlich vom Ehrenamt und unsere Politik macht ja vieles. Sie parkt dann die Leute in den Einrichtungen und braucht immer mehr Ehrenamtliche. Und wir haben viele soziale Einrichtungen, die eine tolle Arbeit leisten, wie wir es auch tun, kann auch stolz sein auf meine eigene Arbeit, aber wir können nichts anderes als zeigen, wie man es machen kann, wie man unterstützen kann und nicht nur reden. Viele reden ja nur und sagen, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ich glaube, wichtig ist eben auch, dass man an Lösungen arbeitet. Es sind viele Menschen in Deutschland unterwegs, in Kirchen, in humanistischen Einrichtungen und versuchen, vieles umzusetzen. Und das ist auch wichtig und gut so, wenn das einzelne Kind gesehen wird als die Gegenwart der Gesellschaft. Damit ich eine Zukunft habe, dann sind alle auf dem richtigen Weg. Und dann bin ich froh, dass ich nicht alleine bin.
Jetzt machen Sie das schon seit fast 30 Jahren, dass Sie den Politikern und den Politikerinnen dann auch sagen, Leute, in Sachen Kinderarmut, da läuft einiges verkehrt. Sie sind ja dann wahrscheinlich für die so derjenige, ach, da kommt wieder der Siegelko, der nervt. Ist Ihnen dieses Image ganz recht?
Ich will nicht derjenige sein, der nervt, sondern ich will derjenige sein, der auch konstruktiv etwas vorschlägt. Und es gibt ja auch dann eben Parteien. Ich bin jetzt in der Fraktion in Berlin eingeladen worden, mit der Fraktion gemeinsam ein Papier zu erarbeiten zur Bekämpfung der Kinderarmut. Das ist dann auch abgesegnet worden, auch mit vielen meiner Vorschlägen, unter anderem die Chancen-App, in dem Kinder sozusagen die Kindergrundsicherung haben, um dann mit der App zu bezahlen. Das Geld wird eben beim Jobcenter abgebucht und nicht bei den Eltern. Allerdings ist das Papier dann in die Schublade gewandert, weil es jetzt gerade noch nicht aktuell ist. Das macht mich dann traurig, weil das hat meine Zeit gekostet. Und auf der anderen Seite ja, auch in diesen Expertenrunden, wo ich dann etwas sagen darf und in der Regel bin ich derjenige, der aus der Sicht der Kinder etwas sagt, wird man gehört, aber es ist natürlich eine Tagesordnung bei den Politikern, die gehen dann zum nächsten Thema und das ist dann vielleicht auch im Moment ein bisschen wichtiger. Das macht mich wütend, aber auch so, dass ich dann nochmal die Hufe schaue und nochmal von vorne anfange, das ist kein Problem.
Welchen Draht haben Sie zur Bundesfamilienministerin Lisa Paus?
Ich weiß nicht, ob mein Draht so gut ist. Ich weiß auch gerade nicht, ob sie so gut auf mich zu sprechen ist, mit dem, was ich sozusagen auch gesagt habe. Aber ich glaube, dass auch eine Familienministerin muss sich im Klaren sein, dass Kinder unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen, dass sie nicht am Rand der Gesellschaft gehören, sondern in die Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, dass ins Familienministerium gehört ein Kinderminister, der sich nicht um das gesamte Projekt der Familie kümmern, sondern vor allem um die Kinder, weil die sind hoffnungslos vergessen worden in den letzten Jahren. Deswegen braucht es in diesen Ministerien auch einen Kinderminister, der sich nur für die Interessen der Kinder einsetzt. Das ist meine Meinung, weil sie sind eigentlich diejenigen, die die Zukunft der Gesellschaft auch gestalten müssen.
Sie saßen zuletzt in einem CDU-Podcast mit Moderator und Generalsekretär Carsten Lindemann an der Seite von Publizist Michel Friedmann. Was haben Sie da so Hilfreiches mit rausgenommen oder haben Sie eher Ihre Ideen weitergeben können?
Na, ich war ja nicht da, um da etwas zu lernen, sondern dieser Podcast soll ja dafür sorgen, dass es erstmal viele Zuhörer gibt. Und auf der anderen Seite ging es dann tatsächlich auch um mein neues Buch, Das Verbrechen an unseren Kindern. Es ging um die Vorschläge, die ich auch für die Politik habe und für die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Ich habe sicherlich dort auch ein offenes Ohr gehabt und jetzt vielleicht auch eine Plattform von vielen, die das gehört haben und gesehen haben. Und ich habe auch dem Politiker gesagt, dass es schön wäre, wenn es eine Partei geben würde, die sich dem Problem der Kinder annehmen würde und das auf ihre Fahnen schreiben. Denn in Deutschland gab es mal eine Umfrage, ob der Deutsche mehr Steuern bezahlen würde, wenn es beim Kind ankommen würde. Und ich glaube, 90% der Befragten haben gesagt, ja, das würden wir. Und dann glaube ich auch, dass eine Politik oder eine Partei authentischer wird, wenn sich der Probleme annimmt, die ihnen vor den Füßen liegen, um dann nicht zu sagen, wir haben 50.000 Schulabgänger, die schaffen ihren Schulabschluss nicht, aber wir holen 60.000 Fachkräfte aus dem Ausland, die dann sozusagen das ausgleichen, was wir bei unseren eigenen Kindern nicht geschafft haben. Und da müssen Politiker hinhören. Und vielleicht hat das auch in diesem Podcast dazu beigetragen, dass man besser hinhört. Aber ob ich da viel mit von genommen habe, weiß ich nicht. War gut. Ich kenne Michel Friedmann schon ein bisschen länger. Das war auch gut. Und Carsten Lindemann habe ich zum ersten Mal kennengelernt. Hat meinen Horizont auf jeden Fall erweitert. Das ist schon richtig.
Über 30 Jahre lang beschäftigt sich SWR1 Leutegast Bernd Siegelkur schon mit dem Thema Kinderarmut, fing ja schon an, bevor Sie die Arche gegründet haben. Das heißt auch, Sie haben jede Menge tragische Geschichten erlebt, einige haben Sie eben schon angerissen. Die lässt man ja nicht irgendwie in den Räumlichkeiten der Arche jetzt oder im Büro, sondern die nimmt man ja mit nach Hause. Wie gehen Sie damit um?
Naja, auf der einen Seite habe ich natürlich auch eine Familie, die mich trägt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mich ja entschieden, Christ zu werden und mein Glaube hilft mir auch. Ich bin vielleicht jetzt nicht der typische Pastor, ich muss auch manchmal meinen Frust bei Gott ablassen und der hört das glücklicherweise, aber petzt nicht, das ist schon mal ganz gut. Und dann gehe ich damit ganz gut um, aber natürlich habe ich oft schlaflose Nächte. Ich meine, wenn man jetzt kalt wird, den ganzen Schicksalen gegenüber, denen einem jeden Tag begegnen, Kinder, die völlig frustriert sind, die nicht mehr weiter wissen, Eltern, die kommen und sagen, ich habe kein Geld mehr im Portemonnaie oder das Jugendamt anruft und sagt, wir haben eine Mutter, die verliert ihre Wohnung, können Sie da nicht ein zinsloses Darlehen über 1.000 Euro geben, weil sie ihre Wohnung sonst verliert? Da denkt man manchmal, was ist mit unserem Staat los? Aber das macht auch manchmal was mit einem, aber man darf nicht aufgeben, weil sonst haben die Menschen ja niemanden mehr, auf den sie sich verlassen können.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine eigene Familie, die ist auch recht groß. Sie haben 7 eigene Kinder.
Ich habe in erster Ehe 6 Kinder, die sind schon alle erwachsen und ein Teil davon arbeitet in der Arche. Ich habe mit meiner zweiten Frau, die hat ein Kind mit in die Ehe gebracht, damit habe ich dann 7 Kinder. Und ja, die sind alle dabei und auch vom Herzen dabei und das ist auch gut so.
Sonst wird es aber auch nicht funktionieren.
Ich weiß nicht, ob es sonst nicht funktionieren würde, aber es ist natürlich schön zu wissen, man hat jemanden, der versteht einen, weil er die Sorgen auch kennt und die Menschen auch kennt, mit denen man arbeitet und der ist nicht irgendwo anders, irgendwo in der Wirtschaft unterwegs und hat damit gar nichts zu tun. Das hilft schon. Auf der anderen Seite, ich hätte mir für meine eigenen Kinder eigentlich gewünscht, sie arbeiten nicht in der Arche, weil sie müssten vielleicht nicht auch diese Belastung haben, die ich vielleicht habe. Aber meine Tochter hat das mal auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, als Teenager war ich eifersüchtig auf jedes Kind, die zu meinem Papa gesagt hat, habe denen dann gesagt, das ist mein Papa, nicht deiner. Aber heute will ich Erzieherin werden, weil ich möchte das Gleiche für Kinder werden, was mein Vater für Kinder ist. Und das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz.
Das haben Sie auch schon hier angedeutet im Gespräch, dass die Arche ja auch prägt. Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass es ein Projekt gibt in Tansania, was Sie mit der Arche unterstützen wollen. Eine ehemalige Mitarbeiterin. Das muss Sie doch auch irgendwie stolz machen, dass das ja nicht irgendwie was ist, was vorübergeht, sondern was bleibt, wo man was mitnimmt.
Also meine wichtigste Aufgabe innerhalb der Arche sehe ich darin, die DNA der Arche an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterzugeben. Liebe als Schlüssel zum Herzen eines Menschen, Beziehung und Nachhaltigkeit. Und wenn das gelingt, dann bin ich natürlich froh, wenn die Mitarbeiter auch das, was sie in der Arche gesehen haben, mit nach Hause nehmen, in ihr Umfeld nehmen, die Veränderung schaffen, den Unterschied machen und nicht auch, so wie viele Christen eben viel über ihren Glauben reden, sie sollten viel mehr leben oder auch das Normale, das Lebenswerte zu leben, den Menschen zu sehen, den Menschen zu unterstützen. Und da bin ich natürlich froh, dass meine Mitarbeiterin in Tansania mit ihrem Mann dort etwas aufgebaut hat, was sie in der Arche gesehen hat. Und es macht mich froh, wenn meine Mitarbeiter sich anstecken lassen von etwas, was Menschen gut tut.
Haben Sie eigentlich einen Ausgleich? Also gehen Sie laufen? Sie hatten mal die Musik angesprochen, dass Sie gerne Musiker geworden wären. Gibt es da irgendwas?
Naja, meine Frau und ich, wir wandern sehr gerne. Meine Frau war mal Leistungssportlerin und wir werden jetzt dieses Jahr einen Lebenstraum erfüllen. Wir werden die Alpen überqueren zu Fuß, als große Herausforderung, weil ich noch nicht genug Herausforderungen habe. Aber das ist ein schöner Ausgleich. Und natürlich unsere Hunde. Meine Frau arbeitet ja auch als Hundetrainerin in der Arche. Und ja, das ist so unser Ausgleich.
Also die ganz einfachen Sachen, die liegen Ihnen nicht so?
Ach, einfach kann jeder.
Das ist auch ein guter Satz. Sie mussten noch nie Mitarbeitende entlassen. Das klingt ja erstmal ganz, ganz toll.
Ja, stimmt jetzt nicht ganz. Ich musste auch schon Mitarbeitende entlassen, weil da eben Dinge vorgefallen sind, die passten nicht, sag ich mal vorsichtig, vielleicht auch manchmal so am Rande des Legalen, da muss man auch mal hingreifen. Aber in der Regel, ich glaube, ich habe in 29 Jahren nur 3 Mitarbeiter selber entlassen.
Okay, dann bleibt es bei den 3. Aber was muss eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter für Fähigkeiten mitbringen für die Arche?
Ein Herz. Ich glaube, das Wichtigste ist das Herz, das der Mitarbeiter mitbringt, nicht unbedingt die Profession. Klar, wir brauchen Pädagogen, wir brauchen Erzieher, wir brauchen Menschen, die auch fachlich ausgebildet sind. Aber es gibt auch Mütter, die sind noch bessere Erzieher, weil sie eben am eigenen Leib Dinge weitergegeben haben. Also für mich ist das Wichtigste, dass Menschen da sind, die sich in Menschen investieren. Und ich frage auch in einem Bewerbungsgespräch, was du unseren Kindern geben kannst und warum soll ich dich nehmen und nicht jemand anders? Und ich möchte schon auch die Besten. Ist im Moment beim Fachkräftemangel sehr schwierig gerade, aber das ist mir wichtig, weil unsere Kinder haben das Beste verdient, also darf ich auch das Beste leisten.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Gründer des Kinder- und Jugendhilfswerks, die Arche, Bernd Siegelko. Es ist ziemlich viel, heute sagt man Traffic, was unser Studio-Feedback angeht, positiv wie negativ. Ich habe es jetzt nicht irgendwie nach Schönheit sortiert, wir gehen mal durch. Susanne Kulus hat geschrieben, wenn die 30-Jährigen, die Sie Papa nennen, ihre Kinder in die Arche bringen, hat die Hilfe zur Selbsthilfe wohl nicht geklappt. Geht gleich mal mit Kritik los. Was können Sie dem entgegenhalten?
Ich sehe das gar nicht als Kritik. Die UNICEF hat gerade ermittelt, dass 1 Million der Kinder in Armut es gar nicht schaffen werden. Und ich bin sehr froh, dass der 30-Jährige oder die 30-Jährigen, die da sind, zumindest arbeiten gehen, nicht dem Staat auf die Tasche legen, vielleicht zu wenig verdienen, ihren Bezirk nicht verlassen haben, ihren Kindern nicht die Möglichkeit geben können, in den Sportverein zu gehen, aber wissen, da wo ich war, in meiner Kindheit ging es mir gut, dann bringe ich die Kinder zurück in die Arche, damit sie da wenigstens Unterstützung finden, die ich ihnen vielleicht nicht geben kann, weil ich den ganzen Tag arbeite. Schon ein guter Schritt und das Vertrauen zu haben in eine Einrichtung, die sich um benachteiligte Menschen kümmert, finde ich gut, dass sie heute noch hinter uns stehen. Es wäre natürlich schöner, wenn er Millionär geworden wäre oder wenn er irgendwo eine Firma führen würde. Aber es gibt eben auch die Handwerker oder die Einfachen, die nicht so viel Geld verdienen, die eben darauf angewiesen sind, dass es eben auch Unterstützer gibt wie die Arche.
Wäre aber, glaube ich, auch nicht gesund für ein Land, wenn wir nur Millionäre wären.
Vollkommen richtig.
SWR1-Hörer Thomas Dörner aus Augen hat sich gemeldet. Bei ihm geht es auch so ein bisschen um Religionszugehörigkeit. Er hat sich ein Zitat von Ihnen rausgenommen aus der Sendung. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das komplett ist. Da können Sie gleich was zu sagen. Ihr Zitat, was er nimmt, ist, ich bin Christ geworden und habe dann entschieden, etwas für Kinder zu tun. Das ist ja schon schlimm, schreibt er, dass der gute Mann erst Christ werden muss, um etwas für Kinder zu tun. Wir sind Atheisten und tun Gutes einfach so.
Dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, bitte ich um Entschuldigung. Ich habe gesagt, ich bin Christ geworden und ich habe mich entschieden, etwas für Kinder zu tun. Denn es war mir wichtig, nicht nur Christ zu werden, weil das eine hatte gar nichts mit dem anderen zu tun. Denn mein Lebensziel war eigentlich, dass Kinder nicht so aufwachsen müssen wie ich. Ich sage nicht, dass ein Atheist ein schlechterer Mensch ist als ein Christ. Das ist Unsinn, das möchte ich auch nicht so stehen lassen. Und es war auch nicht meine Motivation, Christ zu werden und dann etwas für Kinder zu tun, sondern etwas für Kinder zu tun. Und der christliche Glauben hat in erster Linie mir geholfen, überhaupt aus der Armut und aus der Lieblosigkeit rauszukommen. Das war also ein positives Beispiel.
So hatte ich Sie auch verstanden. Silvia aus Göppingen hat sich gemeldet. Ich möchte Herrn Sigelko danken für seine wertvolle Arbeit, seine Erzählungen über die armen Kinder, welche ohne Liebe aufwachsen müssen, wenn es ihnen und seine vielen Mitarbeiter nicht geben würde, treibt mir wirklich Tränen in die Augen. Gogo hat sich gemeldet. Mich macht es traurig und regt mich unheimlich auf. Bin wütend auf unsere Politiker, weil sie extra kleingeschrieben kurzerhand 100 Milliarden für die Rüstung ausgeben und 100 Milliarden Worte für die Kinder fehlen sozusagen.
Das Problem ist ja, wenn wir mal zurückdenken an unsere Familienministerin Giffey, die 10 Milliarden Euro freigegeben hat für das Corona-Aufholpaket, um Kinder zu unterstützen, die in der Schule nicht mehr mitkommen. Wo ist das Geld geblieben? Weil scheinbar ist es ja nicht angekommen, weil wir hören gar nichts davon. Wir als Arche setzen mittlerweile Lerncoaches an öffentlichen Schulen ein, um Kinder aus dem Unterricht zu nehmen, die nicht mehr mitkommen. Aber das Geld ist wahrscheinlich da geblieben, wo die 60 Milliarden aufgetaucht sind, die man eigentlich für den Klimaschutz nehmen konnte, was man sich bei Corona gespart hat. Das macht mich auch wütend, da gebe ich vollkommen recht. Aber natürlich braucht die Bundeswehr auch Geld und das richtig zu verteilen, ist nicht immer eine leichte Aufgabe für unsere Politiker.
Von SWR1-Hörerin Caroline gibt es ebenfalls ein Lob, große Hochachtung für die Arbeit mit den Kindern in der Arche. Ich bin selbst mit viel Liebe von Eltern und Großeltern aufgewachsen und weiß dies heute sehr zu schätzen. Was habe ich noch? Ich habe hier noch ein bisschen Kritik gab es auch noch, gucke ich gleich mal. Hallo, was ich nicht verstehe, weshalb kann man das Kindergeld zumindest einen Teil nur für das bestimmte Kind verwenden, um Kleidung, Schulbedarf, Hobbys zu bezahlen oder auch Unterhalt. Kenne einen Vater, der viel Unterhalt für beide Kinder bezahlt. Dieses Geld wird von seiner Ex-Frau für Alkohol und Zigaretten genutzt. Das ist ja immer dann die Frage, wie das Geld tatsächlich richtig eingesetzt wird und ob es tatsächlich so ist.
Na, wir gucken natürlich nicht in jeden Haushalt und wissen auch nicht, was damit passiert. In letzter Instanz ist jeder selbst verantwortlich. Zum Thema Kindergeld frage ich mich, warum jeder Anspruch auf Kindergeld hat, auch der es nicht nötig hat, der dürfte das Geld dann auch gerne weitergeben an Bedürftige.
Große Bewunderung gibt es von Friederike aus Stutensee für Sie und Ihre Arbeit. Und ich habe hier noch dieser Kommentar von Ihnen, der hat auch noch ein bisschen für Wirbel gesorgt, nämlich das Beispiel, dass Kinder Chips essen. Da hat sich Jürgen aus Uingen gemeldet. Warum lassen Sie diese Behauptung so stehen? Erstens, Eltern kaufen Chips, damit die Kinder satt werden. Für 99 Cent bekommen sie im Supermarkt ein Brot. Und zweitens, Eltern müssen Zusatzsozialleistungen beantragen und können für das Kind den Fußballverein bezahlen. Das übernimmt auch der Staat.
Das stimmt so nicht, weil natürlich kann es sein, dass der Staat den Fußballverein bezahlt. Dann geht's aber weiter. Was macht man, wenn die Schuhe kaputt sind? Was macht man, wenn das Kind zum Wettkampf muss? Das haben wir alles durchgespielt. Und es gibt genug Studien, die aufzeigen, dass das, was zur Verfügung gestellt wird, nicht reicht. Manche Vereine nehmen sogar Kinder kostenlos auf, die bedürftig sind. Und es ist auch gut, dass es solche Vereinsstrukturen gibt. Aber es hapert dann häufig daran, dass es eben weitergeführt werden kann. Die Wettkämpfe, die Trikots und so weiter. Und da suchen die Vereine auch Unterstützer für die bedürftigen Kinder. Also es ist nicht so, dass der Staat es leistet. Er leistet es nicht. Er schafft nur Möglichkeiten, aber nicht denkt es in letzter Instanz durch.
Eine letzte Frage kommt anonym rein, bitte ganz kurz. Wo kann ich im Raum Stuttgart mich an der Arbeit der Arche beteiligen?
Die Arche ist in Stuttgart-Mitte. Einfach googeln unter www.kinderprojekt-arche.de. Da sind alle Adressen aller Archen, auch da, wo wir ehrenamtlich brauchen.
Bernd Sigelko in SWR1. Leute, danke fürs Kommen, danke für die tollen Sätze, die Sie heute hatten, für die Politik und auch für uns alle.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.